Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gelegenheit, an dieser Stelle mit Ilja Trojanow zu reden. Renommierter Reiseschriftsteller, Herausgeber, Essayist, ein Mann, der dem PEN-Zentrum Deutschland die Treue hält, also dem deutschen Zweig dieses alteingesessenen Autorenclubs, der für weltweit verfolgte Kolleginnen und Kollegen kämpft und zahlreiche Programme dazu betreut, unter anderem Writers in Exile. Gerade ist Jahrestagung in Tübingen des Deutschen PEN, die erste nach dem Skandal im letzten Jahr und der Abspaltung. Bevor wir aber mit ihm reden, hören wir, wie der neue Präsident des Deutschen PEN, José Oliver, seine Wünsche bei uns heute so formuliert hat.
Der PEN muss einfach präsenter werden. Diese Tagung darf sich nicht auf anderthalb Tage beschränken und auf die Mitgliederversammlung, sondern über die Poesie, über die Literatur müssen die Inhalte des PEN auch vermittelt werden, weil da steckt die größte Kraft des PEN.
So, und jetzt Ilja Trojanow. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ist die erste PEN-Tagung. Wir müssen erst einmal über den PEN selber reden. Die erste PEN-Tagung nach dem Eklat vom letzten Jahr, als sich eine Gruppe um Dennis Yücel zu PEN Berlin abspaltete unter großem, großem Streit. Was erhoffen Sie sich jetzt von diesem Treffen in Tübingen?
Das Entscheidende ist, dass der PEN sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit den Themen, die dem PEN zentral sind. Das sind die Themen, die Freiheit des Wortes, es ist natürlich die Unterstützung von verfolgten Autorinnen und Autoren, einerseits die im Exil sind, also bei uns, andererseits in den verschiedenen Ländern, in denen sie zunehmend Unterdrückung und Repression erfahren. Es ist sehr wichtig bei so einer Organisation, dass man wegkommt von internen Querelen und wieder das Augenmerk richtet auf das Wesentliche.
Aber das Bild, was der PEN zumindest im letzten Jahr abgegeben hat, das war ja kein besonders gutes. Und es gehört ja dann auch zu einer Vereinskultur dazu, dass man zumindest nach außen hin dort schon eine gewisse Stabilität signalisiert. Gerade wenn man auch anderen Autorinnen und Autoren helfen will, ist es ja auch eine Vertrauensgrundlage, die man braucht. Also was erhoffen Sie sich jetzt ein Jahr nach dem Eklat von Gotha jetzt in Tübingen? Was sollte der PEN anders machen, neu machen, vielleicht auch nochmal sich weiter verändern?
Es erscheint mir wichtig, zwei Sachen nicht zu vermengen. Es gibt natürlich einerseits den Clash der Egos. Das ist etwas, was ja nicht nur den PEN betrifft. Wir leben in Zeiten, in denen die Selbstdarstellung wichtiger wird, Egomanie um sich greift. Das hat leider auch den PEN ergriffen und auf beiden Seiten gab es halt Köpfe, die sich selber wichtiger waren als die gemeine Sache. Das sollte man aber nicht vermengen mit der Tatsache, dass über die Jahre hinweg der PEN und weiterhin sehr, sehr nützliche Arbeit macht. Das heißt, es gibt eine institutionelle Kontinuität und Stabilität, die für Menschen ganz wichtig sind. Heute saß ich neben Baktash Yavash aus Afghanistan. Sein Bruder wurde von einer Bombe zerfetzt. Mit seinem Vater musste er fliehen und beide sind hier untergebracht. Und wenn Sie so einem Menschen in die Augen schauen und wenn er erzählt, wie existenziell notwendig für ihn die Unterstützung durch den PEN ist, dann erkennen Sie klar, was das Existenzielle ist. Und das wäre meine Hoffnung. Meine Hoffnung wäre, dass wir tatsächlich von einem Verein, sagen wir mal, der Eitelkeiten, die teilweise zutage treten, wieder uns zurückverwandeln. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in einen Verein, der eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt, weil, das kann man nicht oft genug betonen, es ja nicht nur um eine kleine Gruppe von Menschen geht, nämlich jene, die Bücher schreiben, sondern wir sind ja Teil einer demokratischen Kultur, ohne dass es ein florierendes Denken, Reflektieren, Schreiben und Publizieren gibt, fehlt ein wesentlicher Teil einer Zivilgesellschaft. Und insofern ist der PEN, glaube ich, wichtiger als jetzt nur eine Interessensgemeinschaft einer titzekleinen Gruppe von Menschen.
Ist es vielleicht sogar gut, dass es jetzt einen zweiten PEN in Deutschland gibt?
Naja, ich denke mir, das muss die Abspaltung in Berlin erstmal selber belegen oder beweisen. Die müssen sozusagen eine Aktivität entfalten, die man dann respektieren und beachten kann. Wenn sie es tun, dann könnte man natürlich argumentieren, naja, dann gibt es halt zwei starke Verbände. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie sich es jetzt weiterentwickelt.
Aber jetzt mal unabhängig von den Querelen und von den Eitelkeiten, die zurückgedrängt werden müssen, wie Sie es beschrieben haben, von den Egos, die vielleicht dazu stark sind, der PEN selbst, natürlich sehr beeindruckende Programme, die schon vielen Autorinnen und Autoren geholfen haben, überhaupt keine Frage. Aber wie ist die Wirkmächtigkeit dieses PEN? Es scheint also viele von außen durchaus wohlgesonnene Kritikerinnen und Kritiker sagen, naja, ein bisschen angestaubt vielleicht, ein bisschen altbacken. Sollte der PEN sich modernisieren?
Die Modernisierung müsste darin bestehen, dass man die großen Gefahren für das freie Wort hier bei uns erstmal anschaut. Wir sind ja vor allem verantwortlich für Deutschland und nicht für Türkei oder Myanmar. Und da, glaube ich, könnten wir gerade eine starke aktuelle Präsenz entfalten, indem wir mehr kommentieren und uns mehr einmischen bei dem Thema Digitalisierung. Das heißt, die Tatsache, dass wir es im digitalen Raum mit unglaublich starken Monopolisten zu tun haben, 6 Firmen, die eigentlich fast alles kontrollieren, und die Art und Weise, wie deren Profitgeleitetheit im Gegensatz zu einem möglichen Gemeinwohl tatsächlich zu etwas führt, was man inzwischen Shrinking Spaces auf Englisch nennt, das heißt einengende Räume, in denen bestimmte Diskursformen, also das Negative, das Beschimpfende, das Abfällige, dominieren, weil sie mehr Klicks bekommen, und andere Formen des demokratischen Diskurses zunehmend unter die Räder geraten. Da, glaube ich, könnten wir als kompetentes Gremium, weil es sind ja viele Leute bei uns, die sich mit solchen Themen auch professionell beschäftigen müssen, könnten wir eine wichtige Warnfunktion erfüllen und zeigen, wie sehr die Entwicklungen im Digitalen unsere Demokratie gefährden.
Also Sie würden sich da mehr Regulierung wünschen?
Die Frage ist, was man unter Regulierung bezeichnet. Ich denke mir, dass es mit einer Demokratie unvereinbar ist, dass man solche Monopolisten hat in dem Bereich Kommunikation, öffentliches Gespräch. Und ich denke mir, dass unsere Gesellschaft viel besser wäre, wenn diese Plattformen dem Gemeinwohl unterstellt wären, wenn sie als Allmende organisiert werden.
Wie könnte das aussehen? Wie könnte so eine allgemeinwohlorientierte digitale Plattform aussehen?
Ja, es könnte zum Beispiel so etwas sein wie das Öffentlich-Rechtliche, so, bei dem wir uns ja gerade hier unterhalten. Also es könnte sozusagen Strukturen sein, die tatsächlich nicht nur eine Profitgier unterstellen, sondern bei dem es einen gesamtgesellschaftlichen Kulturbildungs- und Politauftrag gibt, der im Mittelpunkt steht und der tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgergremien, Räten und so weiter geleitet oder zumindest kontrolliert wird. Und was man natürlich nicht vergessen darf, der einem täglichen Diebstahl Riegel vorsetzt, nämlich dass unsere Daten von diesen Monopolisten in ungeheuerlicher Art und Weise ständig abgeschöpft und missbraucht und instrumentalisiert werden.
Wen meinen Sie mit den Monopolisten? Meta, Google?
Ja klar, das kennt man. Also Meta, Google, Twitter, das sind insgesamt weltweit nur 6 Firmen. Bei TikTok, weil es chinesisch ist, gibt es jetzt eine gewisse kritische Haltung, aber natürlich viel zu wenig bei den anderen.
Und das halten Sie, was Sie gesagt haben, ich sag mal so eine öffentlich-rechtliche digitale Plattform der Diskussion, das halten Sie für realistisch? Das wäre ja auch etwas, was vielleicht auf EU-Ebene geregelt werden müsste. Ist das auch nur ansatzweise realistisch oder ist das einfach nur, ja, vielleicht eine Metapher oder eine Art Traumwelt, die sozusagen vielleicht hilft bei der Debatte?
Der Realismus hängt vom politischen Willen ab. Vieles erschien unrealistisch. Abschaffung der Sklaverei, Wahlrecht für die Frauen und tausend andere Sachen haben die Leute den Kopf geschüttelt. Nach jahrzehntelangem Kampf, Widerstand und dann politischen Willen, veränderten politischen Willen, wurde es dann realistisch. Es gibt nichts, was per se unrealistisch ist. Es hängt von unseren gesellschaftlichen Schwerpunkten und Prioritäten ab.
Gleichzeitig erleben wir ja, dass Autokratien auf dieser Welt zunehmen, dass Demokratie es immer schwerer hat, Freiheit es auch immer schwerer hat. Auch autokratische Parteien innerhalb der Europäischen Union bekommen ja immer mehr Zulauf, also praktisch vor unserer Haustür. Es ist ja der PEN Deutschland, der Sie da trifft, Sie haben es ja gesagt, der sich ja um Deutschland kümmert oder ja, sozusagen, wo das einfach wichtig ist. Was kann der PEN Deutschland da tun?
Da kann der PEN tatsächlich nur individuell hinweisen, indem wir zum Beispiel jemanden wie Tsitsinga Dangaremba, Friedenspreisträgerin, bei ihrem Prozess in Zimbabwe unterstützt haben und jetzt ist sie zu unserer Freude freigesprochen worden. Ich habe sie als junger Mann übersetzt, insofern habe ich da eine besondere Beziehung. Aber ansonsten darf man natürlich den Einfluss des PEN nicht überschätzen. Wir können natürlich ein bisschen öffentlichen Druck auf die EU ausüben. Die EU macht ja immer wieder dieselben Fehler, dass sie irgendwelche faulen Kompromisse mit Autokraten macht. Ich komme gerade aus Sarajevo und da wird sehr viel diskutiert, dass die EU in erschreckender Art und Weise meint, einen autokratischen Herrscher wie Vukic in Serbien und die Rechtsnationalen in Kroatien irgendwie zähmen zu können, indem man sie unterstützt oder gewähren lässt, indem man ihnen Geld gibt. Da braucht man einfach mehr Profil und mehr Prinzipientreue von der EU. Wir haben eine Kultur, eine EU-Kultur der Heuchelei, würde ich sagen, die immer wieder mit zweierlei Maß misst. Und das nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen in Ländern, in denen die Repression zunimmt, immer als sehr problematisch war. Das heißt, wir hierzulande müssen dafür sorgen, dass unsere Regierungen endlich sich halten an jene Menschenrechtsversprechen und ethischen Prinzipien, die sie propagieren.
Macht Ihnen da auch der Blick auf die Stichwahl in der Türkei in dieser Hinsicht Angst?
Na, wir hoffen natürlich alle, dass Erdogan verliert. Natürlich war das Ergebnis heute nicht erfreulich. Wir haben mehrere Kollegen, also viele Kolleginnen, die dort im Gefängnis sind, wirklich für nichts anderes als freie Meinungsäußerung, die wir unterstützen. Und selbstverständlich wäre das eine unglaublich gute Nachricht, wenn das Regime Erdogan überwunden werden würde.
Das sagt Ilja Trojanow, Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland, der auf dem Weg ist zur Tagung, zur diesjährigen Tagung, die in diesen Tagen in Tübingen stattfindet. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.